Vater, lieber Vater, wir bitten dich, dass dieser Satz sich tief in unser Herz einbrennt heute. Amen. Also gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So fängt unser Bibeltext heute an. Und es ist eine gute Nachricht. Es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich weiß nicht, mit welchem Bild von Gott du heute hergekommen bist. Ob Gott für dich so einer ist, der dich dauernd kontrolliert, damit er dir das Haxel stellen kann. Damit er dich fertig machen kann. Damit du hinfallst. Ob er für dich so einer ist, der immer sagt, das ist jetzt aber nicht gut genug. So ist Gott nicht. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn du zu Jesus gehörst, also wie es da steht, in Christus Jesus bist, dann schaut Gott dich an und er freut sich über dich. Er schaut dich an und jubelt. Jetzt gerade. Manche von uns sitzen immer mit sehr bedrückter Miene im Gottesdienst. Die Musiker zieht das richtig runter manchmal. Aber Gott hat nicht diese Miene, wenn er dich anschaut. Er schaut dich jetzt an und er jubelt und freut sich über dich. Mit Jauchzen. Und wenn du das nicht mir glaubst, dann kannst du es in Zephania 3, Vers 17 nachlesen. Er schaut dich an und er sieht keinen einzigen Grund, die Stirn zu runzeln, die Nase zu rümpfen, dich abzukanzeln oder dich links liegen zu lassen. Er schaut auf dich und er sieht Jesus, seinen Sohn, das Liebste, was es für ihn gibt. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ist das nicht gewaltig? Hey, was soll jetzt noch schiefgehen? Welche Kritik wird dich jetzt noch umhauen? Welche Angst lähmen? Welche Sünde für immer gefangen nehmen? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Warum gibt es keine Verdammnis? Die Bibel ist voll von Antworten auf diese Frage. Und wir lesen heute eben ein paar wenige Sätze aus dem Römerbrief miteinander. Wir lernen ja gerade den Römerbrief besser kennen, so wie es der Georg schon gesagt hat. Und jetzt sind wir in Kapitel 8. Fassen wir nochmal zusammen, was wir bisher schon kennengelernt haben vom Römerbrief. Wir haben schon gehört, dass Gott eine gute Nachricht, ein Evangelium für uns hat. Und das ist eine herrliche Nachricht, weil das ist die Kraft Gottes, die Menschen rettet. Alle Menschen brauchen Rettung, weil sie alle auf Gott pfeifen und wegrennen und deswegen anfangen, Dinge zu tun, die tatsächlich verdammenswert sind. Und diese verdammten Menschen, die rettet Gott am Kreuz. Und alles, was ein Mensch dazu beiträgt, ist Vertrauen. Und sogar da hilft Gott noch mit. So war es schon bei Abraham. Und so ist es bei allen Menschen weltweit. Jesus hat Friede gemacht zwischen Gott und Mensch. Und er hat uns befreit von der Macht der Sünde und vom Gesetz. Alle, die in Christus Jesus sind. Und deswegen gibt es keine Verdammnis. Heute lesen wir noch mehr. Der dreieinige Gott macht frei von Sünde. Er wohnt in dir. Und er nimmt dich in seine Familie auf. Und deswegen gilt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die Verse 1 bis 4. Gott hat dich frei gemacht. Lesen wir die Verse 1 bis 4 miteinander. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Gott hat dich frei gemacht. Wir Menschen waren alle der Macht der Sünde und des Todes heillos ausgeliefert. Aber es gibt eine Macht, die noch stärker ist. Die Macht des Geistes, des Lebens in Christus, steht da in Vers 2. Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt Dinge, die sind für Menschen unmöglich. Kein Herkules, kein Einstein, kein Obama, keine Mutter Teresa schaffen das, was hier beschrieben wird. Und sogar das heilige und ewige Gesetz Gottes war nicht stark genug für das, was wir hier lesen. Es war ja durch unsere menschliche Schwäche selber kraftlos. Und das wird alles in Kapitel 7 erklärt. Das haben wir aber ausgelassen. Das müssen wir irgendwann nur nachholen. Für uns Menschen ist es unmöglich, mit der Sünde und mit dem Tod fertig zu werden. Nur Gott war stark genug dafür. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, steht in Vers 3. Was niemand schafft, wo alles hoffnungslos ausschaut, wo Menschen hilflos in den Tod gerissen werden, da greift Gott ein. Das tat Gott. Wie? Wie hat das gemacht? Gott, der Vater, sendet Gott, den Sohn. Gott, der Sohn, wird Mensch, wie wir. Aber Jesus bleibt ohne Sünde. Und deswegen kann er auch für die Sünde gesandt werden, wie da steht. Für die Sünde steht da. Und das ist ein Fachausdruck aus dem Alten Testament. Das habe ich auch nicht gewusst, bevor ich mich nicht da mit beschäftigt habe. Aber im Alten Testament hat Gott den Menschen Zeichen gegeben, mit denen sie in seine Nähe kommen können. Und es hat natürlich verschiedene Gründe gegeben, um in Gottes Nähe zu kommen. Freude, Dank, Lob, aber auch Schuld und Sünde. Und es hat verschiedene Zeichen gegeben. Eines der Zeichen wird so genannt, für die Sünde. Das war ein Opfer, ein makelloses, reines, gesundes Tier ohne Fehler, das gestorben ist. Und das ganze Zeichen hat darauf hingewiesen, dass die Trennung zwischen Mensch und Gott und unsere Schuld zum Tod führen. Aber das Zeichen macht eben Hoffnung. Jemand anderer stirbt statt mir. Und genauso ist es dann passiert. Das Zeichen zeigt auf Jesus. Gott verurteilt, Vers 4, die Sünde im Fleisch. Jesus ist am Kreuz als Opfer für die Sünde gestorben. Sein eigenes Fleisch und Blut war das Opfer. Aus freier Liebe hat Gott das gemacht. Hat Gott die Konsequenz selbst getragen für unsere Sünde. Die Strafe selbst getragen, die mich erwartet hätte. Er stirbt für mich. Und so wird Gott mit der Macht der Sünde fertig. Es hat ihn sein Leben gekostet. Es war unendlich schwierig. Entsetzlich grauenhaft. Unbegreiflich hart. Aber die Macht der Sünde ist besiegt. Und die Macht des Todes ist besiegt. Und alles, Vers 4, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Gott, der Vater, hat Gott den Sohn geschickt, um zu sterben, damit wir leben. So wird Gottes Gesetz erfüllt, in uns. Und nicht wir erfüllen es. Das steht ja da, das siehst du ganz klar da, vor dir, in deiner Bibel. Oder beim Nachbarn, wenn du bei ihm reinschaust. Es steht da, es wird erfüllt in uns. Jesus hat das ganze Gesetz für uns erfüllt. Und jetzt ist es gerecht, dass wir selbst auch wieder mit Gott leben und ewiges Leben haben. Das Gesetz Gottes, das steht jetzt nicht mehr so drohend vor mir, außerhalb von mir, mit seinen Geboten, die ich oft und oft gebrochen habe und die ich gar nicht halten konnte. Jetzt steht das Gesetz nicht mehr drohend vor mir, sondern es wird plötzlich erfüllt in uns. Es bewegt mich jetzt von innen her. In Christus wird die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt in uns. Christus war so gehorsam und wir sind an seinem Gehorsam in der Kraft des Heiligen Geistes beteiligt. Gott hat dich also frei gemacht von Sünde zu Gerechtigkeit. Er vergibt dir alles. Alle Sünden sind vergeben bei Jesus. Und er wirkt in dir, dass du Gottes Willen in der Kraft des Heiligen Geistes tust. Und deswegen gilt, es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gott hat dich frei gemacht und er wohnt sogar in dir. Gott wohnt in dir. Die Verse 5 bis 13. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Denn sie kann das auch nicht. Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Gott wohnt in dir. Wie Gott dich freigemacht hat, da hat er angefangen, in dir zu wohnen. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Das macht die Bibel ganz klar an verschiedenen Stellen. Vers 9, da steht, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Gottes Geist wohnt in dir. Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Gottes Geist, Gott wohnt in uns durch seinen Geist. Ist das nicht erstaunlich? Als Christ glaubst du, dass der Heilige Geist unter dem Hemd wohnt? Und das hat uns aus der alten Existenzweise in eine neue versetzt, vom Fleisch in den Geist. Das sind zwei Bereiche, die total getrennt sind da. Und Paulus erklärt es sehr, die Heilige Schrift erklärt es da an der Stelle. Das Fleisch ist da der Begriff für die begrenzte menschliche Natur, die ohne Gott lebt. Also da geht es nicht um vegetarisches Essen, sondern es ist ein Fachbegriff, der da verwendet wird für die begrenzte menschliche Natur, die ohne Gott lebt. Das ist das Fleisch, das gefallene, alltägliche Menschsein ohne Gott. Und es ist nicht gut, wie wir da gelesen haben. Da herrscht egoistisches Denken und es führt in den Tod. Das Fleisch liegt im Krieg mit Gott und was glaubt ihr, wer da diesen Krieg gewinnen würde? Vers 7, die Denkart des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann es auch nicht. Menschen ohne Gott können ihm nicht gefallen oder gehorchen. Menschen ohne Gott sind verdammt. Aber wenn Gott selbst in dir wohnt, dann gibt es keine Verdammnis mehr. Vers 9, ihr aber, jetzt sind wieder die Menschen angesprochen, die an Jesus glauben, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn ihr wirklich Gottes Geist in euch habt. Da ist das neue Leben da. Da herrscht ein anderes Denken und es führt zu anderen Dingen. Das führt zu Leben und zu Frieden. Das führt zu Harmonie. Das ist das echte Leben ohne Verdammnis. Unser innerer Mensch lebt auf und sogar unsere Körper sterben nur vorübergehend. Das haben wir da gelesen in 10 und 11 über die Auferstehung. Es gibt keine Verdammnis. Gott wohnt selbst in uns. Bisher war das alles nur eine Zustandsbeschreibung. Ist dir das aufgefallen? Es geht nicht darum, was du fühlst, was du willst, was du dir wünschst, was von dir erwartet wird. Gottes Wort sagt einfach, was ist Gott, was Gott getan hat, was Gott tut, was mit uns geschehen ist, was los ist mit uns, warum es keine Verdammnis gibt. Das sind einfach Zustandsbeschreibungen. So ist es in Christus Jesus. Lesen wir weiter in Vers 12 und 13. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Das ist alles vorbei. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das klingt auch irgendwie wie eine nüchterne Feststellung. Der dreieinige Gott wohnt in mir und in dir, der du zu Jesus gehörst. Und das verändert natürlich. Deswegen, dabei habe ich aber Verantwortung. Vers 13 nochmal, wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Da wird etwas von mir erwartet. Ihr tötet, steht da. Es ist meine Verantwortung. Aber es ist nicht meine eigene Kraft, sondern es geschieht, wie da steht, nach dem Geist. Es ist Gottes heiliges Leben und seine Auferstehungskraft, die sowas überhaupt erst möglich macht. Was genau wird da von mir erwartet? Das klingt ein bisschen unheimlich mit dem Töten, oder? Klingt ein bisschen nach Dschihad. Das wäre ein komplettes Missverständnis. Es geht nicht um andere Menschen, da geht es nur um mich selbst. Also was wird von mir erwartet? Ich bin vom Bereich des Todes, dem Fleisch, evakuiert worden in den Bereich des Lebens. So wie die Leute letzte Woche aus dem Jemen ausgeflogen worden sind. Ich bin ausgeflogen worden aus dem Bereich des Fleisches und lebe jetzt im Bereich des Heiligen Geistes. Das ist passiert. Und das ist auch mit dir passiert, wo du zu Jesus gekommen bist, wenn du ihm vertraust. Aber meine alten Gewohnheiten, mein sündiger Charakter, mein mieser Charakter, meine kleinliche Gekränktheit, mein sündiger Perfektionismus, meine Wunden und Macken und Lieblingssünden, die sind alle mit ausgeflogen worden, mit übersiedelt. Echt blöd. Das macht aber nichts. Jetzt lerne ich das neue Land immer besser kennen, in dem ich jetzt lebe. Ich werde sicher nicht mehr so leben wie früher. Manche Dinge hören jetzt auf. Das sagt Jesus auch in der Bergpredigt. Er sagt, wenn dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Matthäus 5. Und das ist genau das, was hier im Römerbrief beschrieben wird. Töte die Handlungen des Leibes. Das ist eine todernste Sache. Da steht ja, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Dann wird der ganze Leib in die Hölle geworfen. Todernst. Wie töten wir jetzt die Handlungen des Leibes? Wie schaut es aus? Was nicht in meine neue Heimat passt, wird ausgemustert. Das tut vielleicht weh. Es ist schmerzhaft. Es ist vielleicht brutal. Es ist vielleicht notwendig, brutal zu sein. Konsequent. Ich gehe da nicht mehr hin. Ich schaue das nicht mehr an. Ich höre da nicht mehr zu. Ich ziehe aus. Ich kündige. Ich gebe alles zu. Ich verzichte. Und dann habe ich keine Hand mehr und kein Auge mehr. Ich schaue nicht mehr hin. Ich tue das nicht mehr. Ich gehe nicht mehr dahin. Ich habe kein Auge und keine Hand mehr. Aber ich lebe. Es ist der Weg des Lebens. Wenn das nicht passiert in meinem Leben, dann zeigt es, dass der Geist nicht in mir ist und ich sterben werde. Das Ganze ist sehr ernst. Drei Bemerkungen habe ich dazu. Erstens, erwarte als Christ, dass dein eigenes konkretes Leben so eine Art Konfliktzone zwischen dem Fleisch und dem Geist sein wird. Das erlebt jede Frau und jeder Mann, der zu Jesus gehört. Zweitens, das heißt nicht, dass wir sündlos leben, sondern dass es einen langfristigen und klaren Prozess gibt im Leben eines Christens. Ein Prozess, wo wir Jesus immer ähnlicher werden. Und wir sind nie fertig damit. Es geht immer weiter, dieser Prozess. Und das Dritte, wenn dich dieses Thema im letzten halben Jahr kalt gelassen hat, dann zeigt mir das, dass der Geist Gottes wahrscheinlich nicht in dir wohnt. Ist brutal, sowas zu sagen, glaube ich. Aber müssen wir so sagen. Es zeigt mir, dass du wahrscheinlich nicht gläubig bist. Wenn du dir jetzt Sorgen machst, weil es Dinge in dir gibt, die nicht in das Land des Lebens passen, dann ist das super. Ich meine, natürlich nicht die unpassenden Dinge sind super, gell? Die sind wahrscheinlich scheußlich, schandhaft, weil sie ja in den Tod führen. Aber es ist super, dass du dir Sorgen machst. Wenn der Geist Gottes nicht in dir am Wirken wäre, dann wäre dir das ja alles ganz egal. Dann würdest du einfach tun, was dir passt, egal was Gottes Wort sagt. Aber wenn du dir Sorgen machst, dann zeigt es irgendwie, dass der Geist Gottes in dir am Wirken ist. Und wenn er in dir wohnt, dann wird er nicht aufhören, dich darauf hinzuweisen, wie gefährlich das ist, was du da tust. Vielleicht kommst du allein da nicht mehr raus. Vielleicht wäre es gut, mit einem anderen Christen darüber zu reden. Wir haben uns ja da gegenseitig, damit wir uns helfen. Nicht um uns zu verdammen, es gibt keine Verdammnis, sondern um uns zu helfen. Gott gibt dir alles, was du brauchst. Er hilft, er gibt dir Geschwister, er wirkt in dir. Also versetze dem, an das du gerade gedacht hast, den Todesstoß. Endlich, fang heute damit an. Und wenn der Geist so in dir wirkt, dann ist es sonnenklar. Es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gott befreit, Gott wohnt in dir und Gott nimmt dich in seine Familie auf. Gott hat dich adoptiert. Adoption hat einen traurigen Beigeschmack. Ja, meistens sind da die Eltern gestorben oder so, aber nicht immer. Bei Jakob, in 1. Mose, findet man die Geschichte, da adoptiert Jakob seine Enkelkinder adoptiert er, seine zwei, Ephraim und Manasse, und sein Sohn ist dabei, ihr Vater lebt noch, und der Vater freut sich riesig, das ist eine Riesenehre, das ist was Wunderbares und Gewaltiges, wenn wir adoptiert werden in Gottes Familie. Und diese neue Familienzugehörigkeit zeigt sich in einem neuen Lebensstil, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Es kommt zu einer neuen Art, mit Gott umzugehen. Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Abba, Vater. Abba, aramäisches Wort. Das war die Muttersprache von Jesus, zu der Zeit hat man das gesprochen dort. Abba heißt Vater. Nicht Papa oder Papilein oder sowas, das stimmt alles nicht, wenn ihr das mal wo gehört habt. Abba heißt Vater. So sprechen die erwachsenen Söhne ihre Väter an. Zur Zeit von Jesus. So hat Jesus gebetet im Garten Gethsemane. So hat Jesus gelehrt, uns gelehrt zu beten. Aus eigener Kraft sind wir nicht dazu in der Lage, so zu beten wie Jesus. So voller Vertrauen und Ehrfurcht, voller Liebe und Respekt. Nur durch den Geist beten wir so wie Jesus und sagen ohne Furcht, aber Vater. Ohne Angst vor Verdammnis, weil wir seine Kinder sind. Er hilft uns sogar noch, das wahrzunehmen, Vers 16. Denn der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist in dir macht es dir klar, wie sehr du geliebt bist. Du bist so unendlich sicher vor Zurückweisung, vor Verdammnis. Du bist in die stabilste Beziehung hinein eingeladen worden, die es gibt, diese Beziehung zwischen dem Abba-Vater und dem geliebten Sohn, die hat sogar den Tod überwunden. Kann zurück einer kommen. Der predigt halt wieder viel zu lang. Gott hat uns in seine Familie aufgenommen. Und wir gehören dazu, in Jesus, gehören jetzt dazu. Du bist in die vollen Rechte eines natürlichen Sohnes eingesetzt worden. Du kannst mit Jesus zusammen erben, steht da in Vers 17. Und das heißt aber auch klarerweise auch mit ihm mitleiden. Das wird mehr nächste Woche behandelt werden, dieses Thema in der Bibelstelle für nächste Woche. Das heißt aber auch, es kommt noch was, es kommt noch mehr. Gott hat dich frei gemacht. Es gibt keine Verdammnis. Gott hat doch alles bezahlt. Gott wohnt in dir. Es gibt keine Verdammnis. Der Heilige Geist ist doch in dir am Werk. Gott hat dich angenommen. Es gibt keine Verdammnis. Gott ist doch dein Vater. 3 kurze Schlüsse noch. Das ist der Schluss dann. Erste Frage, was ist, wenn du das alles nicht erlebst? Du fragst dich vielleicht, ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Und das ist die falsche Frage. Die Frage ist nicht, habe ich genug vom Heiligen Geist, sondern die Frage ist, hat der Heilige Geist genug von mir? Widersetz dich nicht mehr, sonst hört er eines Tages auf zu klopfen und du bleibst verdammt. Sag zu ihm, danke für die Vergebung. Komm in mein Leben als mein Herr. Vergib mir und verändere mich. Schenk mir diese Gewissheit, dein Kind zu sein. 2. Schluss. Es gibt keine Verdammnis durch Gott. Wieso sollte ihr dann noch Angst haben vor Verdammnis durch Menschen? Wenn die Angst kommt, wenn die Anklage kommt, wenn der Teufel kommt, der dich fertig machen will, dass du alles wegschmeißt und nicht mehr leben willst, dann kommt der Herr Jesus her wie ein Schutzschild und er stellt sich vor dich. Und er sagt, ich habe alles bezahlt. Und zu dir sagt er, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich bin da, ich verändere dich, ich liebe dich. Und das Dritte, es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gottes Macht war stärker, Gottes Nähe ist größer, Gottes Liebe ist tiefer als alles. Prägt das dein Denken? Ja? Ich weiß nicht genau, wie du dein Denken prägst. Mit vielen Filmen, die gerade im Fernsehen laufen. Musik aus dem Radio, Gedudel. Das ist schön, das braucht man als Mensch. Ich schaue auch viele Filme. Aber was prägt dein Denken? Prägt es dein Denken? Gottes Macht war stärker, Gottes Nähe ist größer, Gottes Liebe ist tiefer als alles. Wenn das dein Denken prägt, Ja, dann rufen wir klarerweise, aber Vater, voller Dankbarkeit, voller Erleichterung, voller Freude. Wir singen miteinander jetzt noch das letzte Lied und ich bitte die Musiker rauszukommen. Wir singen dieses Lied 361. Im Liederbuch ist drinnen, also alle dürfen aufstehen, keine Angst hinter dir, die Person kann ins Liederbuch schauen, wenn sie nicht mehr raufschaut. Steht's alle, stehen wir alle auf. 361. Du bist treu, so wahrhaftig, ewiger Gott. Du bist mein Friede. Höre mich, ich rufe zu dir. Du bist mein Fels und meine Stärke. Und falle ich, hebst du mich auf. Mitten im Sturm bist du meine Festung. Ich hoffe auf dich allein.